wenn man sich durch meine Installationen bewegt, bewegt man sich eben durch so Erinnerungen an was, an eine Jugend, an eine Kindheit, an was Schönes und aber gleichzeitig so, als könnte man, dürfte man diesen Gedanken gar nicht so lange nachhängen, weil es ist ja auch scheiße und schlimm.
Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge von High Society. In diesem Politik-Podcast beschäftigen wir uns mit Möglichkeiten der politischen Teilhabe, vor allem aber mit den Machtstrukturen, die festlegen, wer in dieser Gesellschaft wie viel Mitspracherecht hat, wessen Interessen gehört werden und wer an welcher Stelle zum Schweigen gebracht wird. In unserer heutigen Episode geht es um Kunst und ihre spezifischen Möglichkeiten, politisch zu wirken. Dafür haben wir uns mit der Installationskünstlerin Henrike Naumann unterhalten. Henrike Naumann beschäftigt sich in ihren Arbeiten häufig mit der Geschichte des Rechtsterrorismus, darunter auch das Thema NSU, dessen Selbstenttarnung sich ja vor einigen Tagen das 10. Mal gejährt hat. Und auch darum soll es in dieser Folge gehen. Und Henrike Naumann nutzt in ihren Installationen die Ästhetik alltäglicher Privaträume. Sie stellt zum Beispiel ein Jugendzimmer sozusagen nach, wenn natürlich auch immer künstlerisch verfremdet. Aber ich als Zuschauerin kann mich dort aufhalten und Dinge, die dort sind, anfassen und benutzen. Und das macht natürlich was mit mir. Also die Kunst bewirkt eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit den Themen. Wie genau das funktioniert und was daran politisch ist, das hat Henrike Naumann Pauline Jeckels im Gespräch erzählt.
Sie setzen sich in Ihren Installationen teilweise auch mit direkt autobiografischen Bezügen mit der Neonazi-Szene auseinander und bringen deren Ästhetik ziemlich hautnah an ZuschauerInnen heran. Verstehen Sie sich selbst als politische Künstlerin und Ihre Kunst als direkt politisch?
Ja, ich glaube, eine Message habe ich gar nicht, weil ich auch jetzt nicht das Gefühl habe, ich habe Antworten mit meiner Kunst, sondern ich sehe meine Rolle eher darin, die Fragen neu zu stellen und auch anders erfahrbar zu machen. Und das bezieht sich auf Geschichte, Zeitgeschichte, auf so gesellschaftliche Probleme, die irgendwie über Generationen in Deutschland da sind und ja, die ich eigentlich mit meinen Arbeiten versuche nachzubauen, umzubauen, abzureißen, anders, ja, einfach so erfahrbar zu machen. Und indem ich über Möbel, über politische Themen spreche, das eigentlich so recht nah an uns alle ranzubringen. Weil Möbel hat jeder, da hat jeder einen Bezug dazu. Und die Möbel, mit denen ich arbeite, die haben auch alle so eine besondere Ästhetik, also sind irgendwie aus den 80ern im Westen oder 90ern im Osten oder sind gemischt aus ganz verschiedenen Zeitebenen. Man kann sich da auch draufsetzen und dadurch kommt man irgendwie ganz schnell so rein in so einen Raum und auch in so ein Gefühl. Und eigentlich geht es darum, die eigenen Erinnerungen zu triggern. Also was, woran erinnert mich das? Hatte ich diesen Stuhl auch? Und warum steht der hier in einem Raum, der sich eigentlich mit dem NSU beschäftigt? Was hat dann der NSU mit mir zu tun? Und ja, und so will ich eigentlich auch diese schwierigen politischen Themen so runterbrechen und auch als was erzählen, wo man nicht so aus so einer sicheren Entfernung drauf guckt und sagt, ah, okay, das sind die so, sondern zu sagen, nee, das hat mit uns allen was als Gesellschaft zu tun.
Das heißt, es geht Ihnen primär erstmal gar nicht darum zu sagen, hier ist meine politische Message, hört euch das mal an, schaut euch das mal an, sondern es steht so ein bisschen das hörende und sehende Subjekt im Vordergrund, das dann einfach diese ästhetischen Eindrücke aufnimmt und dadurch sich mit Geschichte und der damit verbundenen Politik dann befasst.
Ja, und auch ein bisschen sich selber orientieren muss in dem Raum, auch politisch und rausfinden, okay, wo stehe ich jetzt hier eigentlich? Und wenn ich jetzt meine politische Haltung irgendwie über jede Ausstellung so drüber schreiben würde oder irgendwie so ein Disclaimer abgeben, das findet die Künstlerin oder das ist die Message oder die Aussage, dann würden die Arbeiten gar nicht funktionieren, weil es da eigentlich darum geht, in einen Raum zu kommen, wo man sich erstmal nicht so zurechtfindet oder wo man das erstmal so sortieren muss und eigentlich auch rausfinden, okay, was sind denn meine Überzeugungen, wie wurden die denn geprägt durch meine Vergangenheit und wie positioniere ich mich, diese Räume eigentlich von so einer Verunsicherung und von so einem Prozess zu schaffen. Darum geht es mir. Und dazu gehört eben auch, dass ich mich da selber auch manchmal auf so ein dünnes Eis begeben muss, weil ich eben nicht sage, hier, so ist es gemeint, hier ist die Künstlerin, die ist auf der guten Seite und das ist das Thema, das ist auf der bösen Seite, sondern es ist halt kompliziert und dieser Komplexität will ich mich mit der Arbeit stellen. Das kann man natürlich auch kritisieren und man kann natürlich auch in die Ausstellung gehen und das nicht gut finden, aber um all diese Gefühle und Interpretationen geht es eigentlich.
Also es generiert im Endeffekt schon eine ganz andere, vielleicht tiefere, vielleicht qualitativere Auseinandersetzung der Besucherinnen mit ihrer Kunst. Gleichzeitig kann ich mir aber auch vorstellen, dass für viele dann der Zugang so ein bisschen schwieriger gemacht wird, weil eben diese eigenständige Auseinandersetzung vorausgesetzt wird.
Ja, nee, genau. Es ist eigentlich eine Aufforderung mitzumachen, also mitzuarbeiten oder mitzudenken. Und die Arbeit lebt eigentlich davon, dass man eigene Erinnerungen und biografische Sachen damit reinbringt und Assoziationen und sich dann fragt, okay, warum steht das jetzt hier so, ne? Wissend, um welches Thema es geht. Für mich ist es halt spannend, wenn politische KünstlerInnen oder politische Arbeitende oder sich ihre Arbeit als politisch verstehende KünstlerInnen nicht sagen, wir sind die Guten und das sind die Bösen, sondern wenn sich KünstlerInnen diese schwierige Grauzone reinbegeben und was erleben und daraus was generieren und was schaffen und ja, vielleicht ein Kunstwerk, an dem man dann sich auch als BesucherIn abarbeiten kann.
Triangular Stories ist eines der frühen Werke von Henrike Naumann. Man blickt auf einen Raum, der an den Seiten abgeschnitten ist und so ein Dreieck ergibt. Ansonsten sieht der Raum mehr oder weniger wie ein herkömmliches Jugendzimmer der 90er aus. Mittig steht ein kleiner Röhrenfernseher mit Videorekorder auf einem Tisch aus hellem Holz. Daneben ein Gameboy und eine weiße Schreibtischlampe zum Ausziehen mit einem Mini-Stofftier mit magnetischen Pfoten. Auf dem Fernseher steht eine Mickey-Maus-Figur, dahinter ein CD-Ständer. Auf einem violettfarbenen, gepolsterten Drehstuhl liegt ein Minnie-Maus-Pullover. Daneben steht ein Klappstuhl in Kuhmusteroptik. An der Wand hängen ein Setzkasten und zwei Bilder. Auf einem ist ein Harlekin, auf dem anderen ein Schäferhund zu sehen. An der anderen Wand hängt die Reichskriegsflagge. Auf dem Teppichboden liegen ein Plüschtiger, daneben ein Hantelgewicht und ein Baseballschläger. Das Video auf dem Fernseher zeigt in 90er-Jahre-Camcorder-Optik eine Frau und zwei Männer, die an einem Tresen stehen. Laut Digitalanzeige wurde das Video am 8.6.1992 aufgenommen.
Und würden Sie sagen, dass das vielleicht genau die Lücke ist, die solche Kunstwerke abdecken, die so konventionellere Medien in Bezug auf diese Themen nicht abdecken? Würden Sie sagen, dass eben diese Grauzone, dass das vor allem durch künstlerische Produktionen auch mit ausgedrückt werden kann?
Wenn man jetzt zum Beispiel im Bundestag sitzt, ne, kann man sich ja auch, da gibt es ja nicht so viel Bewegungsspielraum oder da Sachen so auszuspielen oder auszureizen oder auszuprobieren, ne? Das ist ja so gar nicht möglich, wie das in einem Kunstraum oder auch in einem Theaterraum möglich ist, zu sagen, wir probieren hier was oder wir durchleben etwas emotional, ohne dass das aber tatsächlich, sag ich mal, politisch passiert, ne? Sondern im Prinzip Prozesse zu durchleben, im Zuschauerraum sitzt und das ist aber kein Mitmachtheater, wo alle was machen müssen, sondern wo das Publikum da sitzt und die Dinge, die auf der Bühne gesprochen werden, sich das so fühlt, als würde es das selber sagen und dadurch halt an Orte und in Bereiche des Lebens vordringt, wo es sonst nicht hinkommen würde. Und das hat mich irgendwie voll beschäftigt, weil ich das schon gemerkt habe, ja stimmt, darum geht es mir irgendwie auch. Also darum, wie kann ich als Künstlerin was durchleben und dabei was produzieren und Räume schaffen, in denen ich dann diese ich will es nicht sagen Erkenntnis, eher dieses Problem erlebbar machen kann und weitergeben und eigentlich einen Raum schaffen, in dem diese Prozesse stattfinden kann und aber wo das eben nicht wie eine, ja, wie so ein Lehrstück ist oder wie eine Message oder wie was, wo sich am Ende was auflöst, sondern eigentlich, wo man das durchleben kann. Ja.
Was künstlerische Arbeit in diesem Fall kann, was so viele andere Medien nicht unbedingt können, wäre quasi den Anreiz schaffen zum emotionalen und ästhetischen Verarbeiten dieser Themen, statt dieser Aufforderung, eine ganz klare Meinung oder Linie zu solchen Themen dann zu finden.
Ja, genau, weil ich glaube, manche Dinge lassen sich auch nicht so einfach auflösen oder lösen, sondern sind Probleme, die uns vermutlich noch ein ganzes Stück begleiten und aber einen Umgang damit zu finden und zu sagen, wie kann ich mich damit auseinandersetzen und auch drüber sprechen, auch vielleicht auf eine Weise, die jetzt gar nicht so verbal ist und irgendwie diese eigentlich so unaushaltbaren Widersprüche irgendwie thematisieren. Ich glaube, das ist so eine Sache, die mich so an meinem Aufwachsen so geprägt hat, dass ich mich eigentlich so an so einem normalen Tag durch ganz verschiedene, als Kind und auch so junge Jugendliche durch ganz verschiedene Räume bewegt habe, in denen sehr unterschiedlich gesprochen wurde und auch sehr unterschiedlich politisch argumentiert wurde und teilweise auch sehr schlimm so, wo ich dann auch immer mich gefragt habe, okay, wie kriege ich das jetzt zusammen? Wie kriege ich das jetzt zusammen, dass die Eltern von meinen Freunden gesagt haben, so, was hat das zu bedeuten? Was ist, woher kommt diese Sicht auf die Welt? Weil wir wohnen doch hier irgendwie alle im gleichen Dorf, ne? Und die Frage, was prägt die Menschen, welche Dinge, gerade auch an rassistischen Einstellungen, werden irgendwie über Generationen weitergegeben und diese ganzen Dinge und gerade auch in Bezug auf den Osten und auf so alte Heimat und was bedeutet das, dass ich natürlich schon auch positive Gefühle dafür habe, ne, für mein Aufwachsen und gleichzeitig aber ich das Gefühl habe, dass trotzdem an jedem positiven Gefühl hängt so ein negatives mit dran und manchmal überschattet es das auch und wie kann ich diese widersprüchlichen Gefühle übersetzen. Und wenn man sich durch meine Installationen bewegt, bewegt man sich eben durch so Erinnerungen an was, an eine Jugend, an eine Kindheit, an was Schönes und aber gleichzeitig so, als dürfte man diesen Gedanken gar nicht so lange nachhängen, weil es ist ja auch scheiße und schlimm. So. Und gerade in Bezug auf Zwickau und den NSU, das hat halt bei mir so extrem viel kaputt gemacht und aber auch krass motiviert, also dass ich halt als 2011 der NSU enttarnt wurde und da war ich auch gerade in Zwickau bei meiner Großmutter, die in der Nähe von der Frühlingsstraße gewohnt hat, das war halt für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, so okay, also zum einen, die 90er sind zurück, die waren noch nie weg, ich war nur weg, das war so das eine und aber das andere war, Zwickau ist jetzt für mich halt, kann halt nie mehr einfach nur meine alte Heimatstadt sein, für die ich dann irgendwann so weichere Gefühle habe, wenn ich so älter werde, sondern so, nein, das ist ein Problem, an dem werde ich mich für immer abarbeiten müssen. Wie kann ich mich daran abarbeiten und wie muss ich mich vielleicht auch daran abarbeiten, als ein Prozess, der vielleicht auch nie abgeschlossen ist?
Am 4.11.2011 wurden Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot in einem Wohnmobil aufgefunden, nachdem sie einen Banküberfall begangen haben und von der Polizei entdeckt wurden. Wie genau sie zu Tode kamen, ist nicht vollständig geklärt und es ranken sich bis heute Spekulationen um den Tod. Die offizielle Version des BKA geht von einem erweiterten Suizid aus, demnach Mundlos erst Böhnhardt erschossen, im Anschluss daran Feuer gelegt und sich dann selbst erschossen hat. Gleichzeitig brannte Beate Zschäpe ihre Zwickauer Wohnung ab und versandte Bekennervideos. Damit war der NSU entlarvt und es wurde klar, die Taten, die in den Medien unreflektiert als Dönermorde bezeichnet wurden, angelehnt an den Titel der befassten Mordkommission Mordserie Bosporus, wurden in Wahrheit von Neonazis verübt. Die Polizei schloss bis dahin rechtsextreme Hintergründe aus und ermittelte vor allem im Umfeld der Opfer. Dieser institutionelle Rassismus verletzte, kriminalisierte und stigmatisierte nicht nur die Angehörigen, sondern hat Menschenleben gefordert. Medial wurde sich allerdings weniger auf dieses skandalöse Versagen bei den Ermittlungen konzentriert, als vielmehr auf die undurchsichtigen Verstrickungen mit dem Verfassungsschutz. Die auch Aktion Konfetti genannte Vernichtung von Akten über V-Leute aus der rechten Szene in Thüringen durch einen Mitarbeiter blieb strafrechtlich ohne Konsequenzen. Auch die Rolle des V-Mannes Andreas Temme ist bis heute nicht endgültig geklärt. Was man allerdings weiß, ist, dass der Thüringer Verfassungsschutz die rechtsradikale Szene, aus der der NSU erwuchs, über Jahre hinweg massiv mit Steuergeldern gefüttert hat.
Das heißt, du hast als Subjekt einfach die Notwendigkeit gesehen, diese Sachen zu reflektieren, und da kann man das Politische ja gar nicht wegdenken, jetzt in diesem Fall und vielleicht auch nie.
Diese Bewegung, diese große Bewegung der 90er, wo ich schon sagen würde, dass der NSU da auch ein Produkt davon ist, so, die habe ich halt total nah miterlebt und aber dann das einfach verdrängt und gesagt, so, ich bin jetzt hier weg. Und mit der Enttarnung des NSU kam das dann halt so alles wieder, so, also auch diese ganzen Argumentationsstrukturen in den Familien zu sagen, ja, das ist jetzt halt einfach so eine jugendliche Rebellion und wir waren ja alle mal jung und so, also als dann wirklich alle in meinem Dorf Platzen und Bomberjacken hatten und die Ideologie, die jugendliche Ideologie ist halt einfach mit erwachsen geworden und dann gibt es Kinder und die nächste Generation und ich glaube, mit Trauma bin ich deswegen auch so ein bisschen vorsichtig, weil ich ja auch nicht betroffen war von der Gewalt direkt so. Also klar, ich wurde schon so als Zecke beschimpft und so in den 90ern, aber ich war jetzt nicht wie eine Person of Color irgendwie so von der Gewalt betroffen, sondern deswegen halt wirklich wie so eine Person, die dabei ist, die das sieht, die so da so einfach sich so durchwurstet und dann auch einfach verschwindet so. Und dieses Gefühl von irgendwie mitverantwortlich zu sein, insofern, als dass ich dann nicht eher drüber gesprochen habe oder auch mehr drüber gesprochen habe. Und wo ich aber auch merke, ja, krass, ich habe auch die Möglichkeit, drüber zu sprechen. Ich habe studiert erst an der Kunsthochschule, dann an der Filmhochschule. Ich habe Werkzeuge, um das, was gerade in mir vorgeht und diese ganzen Themen, die ich jetzt gerne unbedingt besprechen möchte und wo ich auch sagen möchte, ich möchte was zur Debatte beitragen. Ich möchte in die Diskussion 2011 die 90er mit reinbringen und sagen, wir müssen über die 90er sprechen, wenn wir über den NSU sprechen, weil wir müssen über Rostock-Lichtenhagen sprechen, wenn wir das irgendwie einordnen wollen. Und es kommt auch immer ja aus diesem persönlichen Bedürfnis, also aus dem Gefühl, also so, es passiert was und ich möchte dazu unbedingt was sagen, ich möchte dazu einen Beitrag leisten, weil ich das Gefühl habe, dass nicht alle Sachen auf dem Tisch liegen, dass nicht alle Dinge so bearbeitet werden, die auch noch zu dem Thema dazugehören. Das ist, glaube ich, so, dass ich den Osten und diesen Kampfbegriff Osten und auch meine eigene Biografie eigentlich wie so eine Provokation benutze, um diese Fragen aufzuwerfen und eigentlich diese, also zum einen diese, was ist der Standard, was ist die Standarderzählung, ne, für deutsche Geschichte, aber auch im Prinzip dieses, was ist normal in Deutschland oder was war schon immer so oder wie werden Dinge gedacht, so das so durcheinander zu bringen. Und mir ist aber auch da total wichtig, nicht zu sagen, ich als ostdeutsche Frau bin die marginalisierteste Gruppe in Deutschland, weil das ist definitiv nicht der Fall. Aber das ist das, was ich als Tool benutzen kann, um diese Meistererzählungen in Frage zu stellen, sagen, ja, aber schon wenn ich jetzt hier in meine Biografie gucke oder in meine Situation, sieht die Welt schon anders aus und das eigentlich so, ja, so ein bisschen als so wie so eine Tür einzutreten, um zu sagen, so, es gibt sehr viele unterschiedliche Realitäten in Deutschland und das ist eine davon und die ist unterrepräsentiert.
Während für die rechtsradikale Szene der 70er strikte Hierarchien und Befehl und Gehorsam prägend sind, sind es für die 90er die Neonazis. Nach dem bekannten Dresscode, Glatze, Springerstiefel, Bomberjacke, treten sie militant auf. Statt der eigenen Nation steht die Überlegenheit der eigenen sogenannten weißen Rasse im ideologischen Zentrum, das unter dem Stichwort White Power läuft. Gedanken, die vor allem aus dem anglosächsischen Raum importiert wurden. Das zeigt auch, die deutsche Neonazi-Szene orientiert und vernetzt sich zunehmend international. Für die 90er gilt die Strategie der Gewalt. Das militante Auftreten soll die, die als Feindbilder konstruiert werden, einschüchtern und das tut es auch. Und nicht nur das. Schnell, unerwartet und brutal werden einzelne Personen Opfer rechter Gewalt in diesen sogenannten Baseballschlägerjahren. Mit dem Image einer Jugendbewegung kann die Szene an Fahrt aufnehmen. Der andere Teil der Strategie sind pogromartige Zusammenrottungen. Bei den Ausschreitungen von Hoyerswerda im September 1991 wurden ein Wohnheim für VertragsarbeiterInnen und ein Wohnheim für Geflüchtete angegriffen. Sie gelten als Auftakt zahlreicher rechtsextremer Angriffe Anfang der 90er Jahre. Trauriger Höhepunkt ist Rostock-Lichtenhagen im August 1992. Die Angriffe auf die zentrale Aufnahmestelle für AsylbewerberInnen und ein Wohnheim für ehemalige vietnamesische VertragsarbeiterInnen sind die massivsten rassistisch motivierten Angriffe in Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkriegs. In beiden Fällen konnten die rechtsextremen Akzeptanz bis eindeutigen Zuspruch sogar Mittäterschaft in der sogenannten Normalbevölkerung bewirken. Die Polizei schritt nur sehr zögerlich bis gar nicht ein. Mit der Konsequenz, niemand wird zur Rechenschaft gezogen, die TäterInnen wähnen sich in Sicherheit und fühlen sich bestärkt. Ein Effekt, der auch auf die Ausschreitungen in Chemnitz 2018 zutrifft. Anfang der 90er verbreitet der US-amerikanische Rechtsextremist Louis Beam über das gerade entstehende Internet die Idee des Leaderless Resistance, des führerlosen Widerstands. Demnach sind hierarchische Strukturen zu leicht durch die Sicherheitsbehörden zu überwachen und zu zerschlagen. Man solle stattdessen in den Untergrund gehen, sich zu autonomen Zellen zusammenschließen und direkte Angriffe durchführen. Von 2000 bis 2007 verübte der nationalsozialistische Untergrund 3 Sprengstoffanschläge, 15 Raubüberfälle sowie 43 Mordversuche und tötete 10 Menschen, eine Polizistin und 9 Menschen aus rassistischen Motiven.
Vor 10 Jahren, wenn ich gesagt habe, es gibt ein extremes Problem in Sachsen, war das noch so für viele Leute so vielleicht auch so neu oder dass sie es gar nicht so vorstellen konnten und so. Und das hat sich aber über die letzten Jahre auf jeden Fall total verändert, dass es nicht so eine, weiß ich nicht, so Nischeninformation ist, sondern eher so Common Sense und es eher jetzt die Frage ist, was macht man jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Macht man jetzt noch eine Arbeit zu dem Thema? Macht man noch ein NSU-Theaterstück irgendwie oder was? Wie muss es jetzt eigentlich weitergehen? Wie können sich das, was auf künstlerischer Ebene besprochen wurde, sich in andere gesellschaftliche Bereiche übertragen? Und in gewisser Weise ist es jetzt auch irgendwie gut, als Künstlerin zu sagen, okay, jetzt haben wir genug Kunst gemacht, so jetzt muss politisch was kommen.
Dann kommt es zum Prozess, einem der größten Strafprozesse in der Geschichte der Republik. Aber die Hoffnungen der Angehörigen, dass hier die Versäumnisse der Behörden aufgearbeitet, die Rolle der Nachrichtendienste und des Verfassungsschutzes geklärt und vor allem das rechtsextreme UnterstützerInnen-Netzwerk hinter den 3 TäterInnen enttarnt wird, bleiben unerfüllt. Man hält an der Trio-These fest und lediglich 5 Personen werden verurteilt. Neben Beate Zschäpe, die eine lebenslange Freiheitsstrafe und damit die Höchststrafe bekommt, werden 4 weitere Personen, Ralf Wohleben, Carsten Schulze, Holger Gerlach und André Emringer, zu Freiheitsstrafen zwischen 2,5 und 10 Jahren verurteilt. Die Meinung von Nebenklägerin Gamze Kubaschik, Tochter eines NSU-Opfers, zum Urteil? Wenn das Gericht ehrlich ist, wird es auch noch sagen, dass Lücken geblieben sind. Solange diese Lücken bleiben, können meine Familie und ich nicht abschließen.
Wer hat denn eigentlich Zugänge zu solchen Bühnen und Räumen als Künstlerin? Und wer kann diesen politischen Unmut ausdrücken? Und welche Hürden müssen Kunstschaffende eigentlich dann überwinden, um am Ende wirklich so weit zu kommen, Ausstellungen zu haben und auch einfach ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können? Das ist ja auch schon nochmal ein Riesenschritt.
Ja, das war bei mir auch so ein Prozess, weil ich habe ja nicht bildende Kunst studiert. Das heißt, ich habe erst Bühnen- und Kostümbild für Theater studiert und dann Szenografie für Film. Und mit meinem Diplom, das ich dann über den NSU gemacht habe 2011, habe ich dann mehr oder weniger aus Versehen dann das Feld der bildenden Kunst betreten. Am Ende meines Studiums aber eigentlich ohne da wirklich richtig so Vorwissen zu haben oder irgendwelche Kontakte. Also es war so völlig, ah, okay, scheinbar mache ich jetzt das. Und gleich dann so, okay, Studium fertig, arbeitslos. Und das war dann schon auch schwierig, weil ich gemerkt habe, dass das System, dass ich da nicht vorgesehen bin. Also jetzt gar nicht dann im ersten als ostdeutsche Frau, sondern auch einfach als eine, die nicht Kunst studiert hat und trotzdem Ausstellungen machen will und trotzdem mitdiskutieren will. Und es war total abgefahren, weil es war immer eher ein Nachteil, also auch bei Stipendien und immer musste ich erklären, dass ich mich trotzdem als Künstlerin sehe und so. Und ja, ich habe halt schon extrem viel gearbeitet, auch über so die Belastungsgrenzen hinaus und auch über Jahre und auch wirklich bis an einem Punkt, wo ich dachte, jetzt muss ich dann eigentlich mal überlegen, ob ich mir nochmal einen richtigen Job suche, weil ich habe zwar voll viele Ausstellungen und extrem viel Presse. Also ich habe schon immer viele Interviews gegeben. Mit meiner ersten Ausstellung war ich schon in der Tagesschau. Also ich habe es eigentlich voll geschafft, eine Öffentlichkeit für meine Arbeit zu schaffen, aber eben nicht davon zu leben, ne? Und nach so Jahren war ich dann irgendwann auch so ein bisschen so durch, dass ich gemerkt, okay, mir sagen alle, ich mache voll die wichtige Arbeit, aber ich werde trotzdem nicht dafür bezahlt. Wie soll das gehen? So, weil für mich war auch immer klar, wenn das mein Beruf sein soll, dann muss ich ja auch damit meine Miete bezahlen.
Was verstehen Sie als die Hauptverantwortung von Kunst, wenn überhaupt es irgendwelche Verantwortungen gibt? Und ist dann quasi in Ihrem Auge jede Kunst politisch einfach dadurch, dass alles politisch ist?
Oh, das sind jetzt große Fragen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich über die Kunst allgemein sprechen kann. Ich würde eher über die Künstlerin sprechen. Also die Verantwortung der Künstlerin oder was die Rolle der Künstlerin ist. Und darüber habe ich auch in letzter Zeit so viel drüber nachgedacht, wenn ich so Entscheidungen treffe, was mache ich jetzt? Ist das, ne, welche Projekte, welche Zusammenarbeiten, was geht, weil ich natürlich auch immer so mit brisanten Themen arbeite und auch gerne an Orte gehe, an denen es schwierig ist, zu produzieren oder auszustellen. Und aber gleichzeitig dann auch immer die Frage ist, okay, ist das okay, was ist da, was zieht das nach sich, wie wird das gelesen? Also so, und weil ich da gerade auch so viel drüber nachdenke, ist mir auch bewusst geworden, so dass es genau auch darum geht, dass man als Künstlerin eigentlich nie aus der Verantwortung genommen ist und einfach nur produziert oder einfach nur, ne, sondern in gewisser Weise sehe ich schon alles auch als eine politische Entscheidung. Also auch wenn man sagt, ich möchte keine politische Kunst machen, ich male jetzt nur Bäume, ist das auch, finde ich, ist das auch eine Entscheidung, die politische Implikationen gesellschaftlich hat. Aber das ist auch meine Einstellung, weil ich finde, dass auch mein Handeln als einzelne Person immer politisch ist, ne? Selbst wenn ich nur was Kleines, vermeintlich Privates entscheide. So, deswegen, wegen dieser Auffassung von mir als Mensch in der Gesellschaft, sehe ich auch mich als Künstlerin in der Gesellschaft immer in gewisser Weise politisch handeln. Und dann aber jetzt trotzdem keine Angst davor zu haben, ne, und zu sagen, okay, ich mache jetzt was, und weil ich Künstlerin bin und weil das mein Werk ist, wird das auch beobachtet oder ausgestellt und wird auch beurteilt. Dann trotzdem keine Angst zu haben, Dinge zu machen, die man kritisieren kann, weil nur dann ich das Gefühl habe, dass das wirklich interessant wird. Also wenn man auch der Künstlerin mal zusehen kann, wie sie einen Fehler macht oder wie sie scheitert oder wie sie selber total aufgerieben wird, ne, weil es eben diese, für mich, wenn man die Arbeit so ernst nimmt, dass dann eben auch nur so geht und ich niemals aus einer sicheren Position sprechen kann, sondern eigentlich immer genau da durch muss, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftige und die natürlich auch was nicht spurlos an mir vorübergehen.
Henrike Naumann kann als Künstlerin nie aus einer sicheren Position sprechen. Es geht ihr immer darum, beim Kunstschaffen Reflexionsprozesse zu durchleben. Dabei verarbeitet sie auch immer eigenes Erlebtes. Und das sollen ihre Werke auch beim Publikum bewirken. Die Installationen lassen sich subjektiv erfahren. Sie laden zur Kontemplation, also zum konzentrierten Nachdenken ein. Es geht auch um einen assoziativen Zugang. Wenn ich mich als Zuschauerin in den Räumen aufhalte, werden vielleicht eigene Erinnerungen oder Erlebnisse dadurch wachgerufen und ich bin automatisch gezwungen, mich zu verorten. Dabei hat Henrike Naumann nicht den Anspruch, konkrete Aussagen oder Messages zu machen, die sich auf richtig und falsch, gut und böse runterbrechen lassen. Es geht ihr um das Dazwischen. Und das kann als großer Mehrwert von Kunst betrachtet werden, wenn es um politische Wirksamkeit geht. Die ästhetische Erfahrung und das subjektive Erleben sprechen uns nochmal auf einer ganz anderen Ebene an und betonen die Zwischentöne, nicht die Eindeutigkeiten. Ja, ihr Lieben, das war's mit der 9. und damit auch vorletzten Episode von High Society, denn das ganze Projekt war ja von vornherein auf nur 10 Episoden beschränkt. Für die letzte Folge haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wir zeichnen den Podcast als Live-Event auf. Pauline Jeckels und ich resümieren mit unseren Gästen über das letzte Jahr, das Superwahljahr 2021 und unsere 9 vorausgegangenen Episoden und schauen uns an, was sich im Hinblick auf politische Partizipation und Machtstrukturen getan hat. Wir freuen uns schon sehr darauf und ihr hoffentlich auch. An dieser Stelle bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
High Society ist ein Projekt von Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland und wird gefördert durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Realisiert wurde der Podcast vom Gesicht zeigen Produktionsteam Media Residence. Alle Episoden auf www.media-residence.de, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Thank you.